Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Schwestern, liebe Gemeinde, Leitungsfragen sind heikle Fragen. Es geht darum, wer das Sagen hat und wie man etwas sagt, wenn er oder sie das Sagen hat. Leitungsfragen haben mit Verantwortung zu tun und Gestaltung, Partizipation und Transparenz. Es geht um Macht und Einfluss, aber auch darum, sich für ein größeres Ganzes im Dienst zur Verfügung zu stellen. Als Schattenseiten können Ohnmacht, Unklarheit, Intransparenz und mangelnde Teilnahmemöglichkeiten erlebt werden. Wo geleitet wird, gibt es andere, die sich leiten lassen, manchmal auch gegen ihren Willen und gegen ihre Vorstellungen. Manchmal werden Menschen verletzt, wenn sie zurückstecken müssen, und manchmal werden alte Kindheitswunden reaktiviert, Erfahrungen, die wir meist von unseren Eltern mitbringen, die uns vielleicht auf nicht so ganz günstige Weise immer geleitet haben. Und das geschieht überall in der Gesellschaft. In Regierungen, Organisationen, Kommunen, Schulen, aber natürlich auch in Kirche und Gemeinde und Gemeinschaften. Wer hat das Sagen und wer nicht? Heikel. Heute am Hirtensonntag ist uns neben der Lesung, die wir schon gehört haben aus dem ersten Petrusbrief, ein weiterer Abschnitt aus dem ersten Petrusbrief für die Predigt anvertraut. Und dieser Abschnitt spricht Leitungsfragen direkt an. Ich lese aus dem ersten Petrusbrief im 5. Kapitel in der Übersetzung der Basisbibel. Ein Wort an die Gemeindeältesten unter euch. Auch ich bin ja Gemeindeältester und ein Zeuge für die Leiden von Christus. Als solcher habe ich ebenso Anteil an der Herrlichkeit, die bald offenbar werden wird. Deshalb bitte ich euch eindringlich, leitet die euch anvertraute Gemeinde wie ein Hirte seine Herde. Kümmert euch um sie. Nicht, weil ihr euch dazu gezwungen seht, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Handelt nicht aus Gewinnsucht, sondern aus Hingabe. Spielt euch nicht als Herrscher auf in eurem Verantwortungsbereich, sondern seid ein Vorbild für die Herde. Denn dann, wenn der oberste Hirte erscheint, werdet ihr den unvergänglichen Siegeskranz empfangen, der in der Herrlichkeit besteht. Der Schreiber des ersten Petrusbriefes ermahnt also die Ältesten der Gemeinden. Er schreibt so eine Art Rundbrief, würde man heute sagen, an mehrere Gemeinden gleichzeitig im Norden und Westen von Kleinasien, der heutigen Türkei. Und er tut das wohl um das Jahr 100 herum. Die Kirche ist noch jung. Es gibt zwar schon zahlreiche Gemeinden, aber die Leitungsstrukturen, die fangen gerade erst an, sich zu entwickeln. Verschiedene Ämter bilden sich nach und nach heraus und so eben in diesen angesprochenen Gemeinden das Leitungsgremium der Ältesten. Und natürlich gibt es noch kein Kirchenrecht, nicht überall, oder die Spielregeln sind noch nirgends wirklich schriftlich festgehalten. Vieles ist im Fluss. Im Übrigen, nur als Anmerkung, gehen die theologischen Forscherinnen und Forscher davon aus, dass der Schreiber des Briefes nicht der gleiche Petrus ist, der damals bei Jesus im Garten Gethsemane und unter dem Kreuz stand und ihn verleugnete und seine Leiden und Auferstehung bezeugte. Denn dann wäre Petrus so 100 Jahre oder älter geworden. Vermutlich handelt es sich eher um einen anonymen Schreiber, der seinen Worten Gewicht verleihen will und das tut, indem er sich auf Petrus beruft, auf dem Jesus ja schließlich seine Gemeinde und Kirche bauen will. Ein durchaus üblicher Vorgang damals in der damaligen Antike. Kein Plagiatsvorwurf verfängt hier also. Leitungsfragen können manchmal auch sehr bequeme Fragen sein. Dann nämlich, wenn sie sich an andere richten, an die da oben. An die Kirchenleitung, an den Bischof, an den Pfarrer, die Kirchenvorstände, die Priorin. Es kann bequem sein, mit dem Finger auf andere zu zeigen, denn dann bin ich ja schließlich fein raus. Es hat ja mit mir nichts zu tun. Es wäre, glaube ich, eine ziemliche langweilige Predigt, wenn ich dem ersten Petrusbrief in dieser Linie würde versuchen, folgen zu wollen. Der Schreiber des Briefes richtet seine Aufmerksamkeit, sie richtet sich an die Ältesten, also die Menschen mit diesem speziellen Amt und dieser Verantwortung in den Gemeinden. Ich möchte es aber gerne weiter fassen. Als Wort an uns alle, an alle, die wir in irgendeiner Weise Verantwortung für andere Christinnen und Christen tragen, Familien, Hauskreisen, in Arbeitsgebieten, in Projekten, in der Seelsorge, in Konventen, Zellen oder wo auch immer das sei. Denn der erste Petrusbrief, so wird im zweiten Kapitel gesagt, traut uns sehr viel zu. Wir werden als königliches Priestertum angeredet. Und wir sind durch Christus befähigt, so haben wir es vorhin auch gehört, der Gerechtigkeit zu leben. Drei Konkretionen nennt der Schreiber des Briefes für verantwortliches Handeln. Und ich möchte sie gerne im Sinne einer Selbsterforschung mit euch und Ihnen ein bisschen durchmeditieren und wie gesagt auf uns beziehen. Und auf einmal können Leitungsfragen auch recht unbequeme Fragen sein. Handelt nicht aus Zwang, sondern freiwillig, so wie es Gott gefällt. Das ist das Erste. Es stellt die Frage nach unserer Motivation. Was motiviert mich, für andere Verantwortung zu übernehmen? Wie oft machen wir etwas, weil wir es irgendwie müssen oder glauben, dass wir es tun müssten? Wie oft ertappe ich mich am Tag, dass ich meiner Frau sage, und jetzt muss ich dies und das auch noch tun? Wir handeln oftmals wie Getriebene, als Menschen, die irgendwelchen selbstgesetzten oder fremd auferlegten Ansprüchen nachlaufen, die doch irgendwie unerreichbar bleiben. Oder wir fühlen uns eingezwickt zwischen zwei oder drei schlechten, unangenehmen Alternativen. Wie oft handeln wir wirklich aus Freiheit heraus? Aus einer Motivation, die mit ganzem Herzen, mit freiem Herzen sagt, ja, das möchte ich wirklich gerne tun. Und zwar nicht nur einmal im Leben, bei der Hochzeit oder bei der Profess. Zur Freiheit hat uns Christus befreit, so schreibt Paulus. Wo spüren wir, so frage ich mich, diese Freiheit in unserem Engagement für Kirche und Gemeinschaft? Vielleicht ist es nicht möglich, dass diese Freiheit uns immer so direkt zugänglich ist, aber ich finde es wichtig, uns immer wieder auf der Suche nach ihr zu machen. Es geht nicht darum, nach dem Lustprinzip zu leben und nur das zu tun, was ich mag. Es geht darum, wenn ich Ja sage zu einem Engagement, dann braucht es immer wieder die Erfahrung, dass darin Weite liegt und Freude. Wenn mir das abhanden kommt, dann sollte ich mich fragen, kann ich ein neues Ja in Freiheit zu diesem Engagement finden? Oder ist es Zeit, etwas anderes zu tun? Handelt nicht aus Zwang, sondern freiwillig, so wie es Gott gefällt. So heißt es im ersten Petrusbrief. Eine erste Konkretion für verantwortliches Handeln. Handelt nicht aus Gewinnsucht, sondern aus Hingabe. Das ist das Zweite, was ich dort lese. Es ist nicht wirklich ganz klar, was damit im Zusammenhang dieser ersten Gemeinden des ersten Petrusbriefes gemeint war. Möglicherweise gab es so charismatische Leitungsfiguren, Missionare, Prediger, die immer wieder durch die Gemeinden gezogen sind und sich ihre Dienste recht teuer bezahlen ließen, sodass sie überdurchschnittlich gut davon leben konnten. Für mich wirft diese Frage vor allem grundsätzliche Fragen auf. Mit welcher Haltung übernehme ich Verantwortung? Worum geht es bei meinem Engagement? Steht im Mittelpunkt, was ich davon habe, was es mir bringt? Ob ich tolle Rückmeldungen auf meine Predigten bekomme? Ob ich einen Nutzen draus ziehe, mich entfalten kann, eine kreative Spielwiese habe? Oder geht es darum, dass ich mich an die Menschen und das gemeinsame Anliegen, dass ich mich dem hingebe, mich verschenke, mich um des großen Ganzen willen engagiere? Kurz, wie sehr will ich etwas haben und wie sehr bin ich fähig und bereit, etwas zu geben? Nun, dieser Gesichtspunkt ist vertrackt, finde ich. Denn es gibt ja ein lange gepflegtes christliches Ideal, immer für andere selbstlos und in totaler Verleugnung der eigenen Bedürfnisse da zu sein. Ein Ideal, das in Kirchen und Klöstern nicht gerade unbekannt ist und hochgehalten wurde. Das hat auch seine Schattenseiten. Denn wenn es keine adäquaten Kraftquellen gibt, die mich immer wieder auffüllen und erfrischen, dann brenne ich aus. Und das ist schrecklich und hat viel Leid über Menschen gebracht, auch in Kirche und Gemeinde. Es braucht in diesem Sinne auch eine gute Balance von Geben und Nehmen. Was ich also hier aus diesem kurzen Abschnitt des ersten Petrusbriefs heraushöre, für mich ist, ehrlich zu sein vor Gott und vor mir selber, mir Rechenschaft abzulegen. Was habe ich wirklich davon, wenn ich in einem Bereich Verantwortung übernehme? Und wie sehr kann ich mich hingeben, verschenken, hineingeben? Im besten Fall kann ich da in eine Art Flow geraten, der sich verströmt und mich auch mitträgt und bereichert. Aber mich wirklich ernsthaft fragen, wie viel Verstecktes haben wollen und wie viele echte Hingabe steckt in meinem Engagement im Alltag. Lasst uns dafür vor uns selbst und Gott Rechenschaft ablegen. Das ist die zweite Konkretion, die ich aus dem Abschnitt ziehe. Und die dritte: herrscht nicht, sondern seid Vorbilder. Wo immer ich Verantwortung übernehme, habe ich Macht. Spielt euch nicht als Herrscher auf in eurem Verantwortungsbereich. So übersetzt die Basisbibel wunderbar alltagsnah, finde ich. Ich kenne das aus vielen Gemeinden. Da gibt es oft viele kleine Herrschaftsbereiche. Den Kindergottesdienst, die Seniorengruppe, den Posaunenchor, die Jugendgruppe und überall gibt es Verantwortliche. Und oft ist es so, je länger sie dort Verantwortung tragen, desto stärker werden die Herrschaftsbereiche ausgebaut, Machtstrukturen verfestigt, kleine Verteidigungswälle errichtet. Das merkt man besonders dann, wenn man neu hinzukommt und versucht hineinzukommen und so den Eindruck hat, hier muss ich mich aber erstmal so richtig hochdienen. Oder ich werde nur immer scheibchenweise informiert. Man fühlt sich irgendwie am Rand. Und dann gibt es da noch die Insignien der Macht, die Schlüssel. Wer hat Zugang zum Materialschrank, zum Gemeindehaus, zum Kopierer? Und welcher Bereich bleibt mir vielleicht für immer verschlossen? materiell, aber auch von den Informationen her. Vielleicht gibt es ja auch sowas. Ich habe einige schmunzeln sehen bei euch in der Kommunität. Wichtig finde ich bei allem Schmunzeln hierbei wirklich die Frage, nicht wo herrschen andere über mich, sondern wo habe ich eigentlich Möglichkeit, mich als Herrscher, Herrscherin aufzuspüren, wie es diese Übersetzung sagt. Wo lasse ich vielleicht andere spüren, dass ich ein klein bisschen mehr Macht habe als sie? Wo schließe ich andere aus? Wo spanne ich andere ein? Wo habe ich das Sagen? Und wie kommuniziere ich das? Oder andersherum gefragt, wie und wo kann ich etwas von dem leben, was Jesus Christus uns als Vorbild vorgelebt hat? Bei ihm hatten schließlich alle direkten Zugang zum Vater, zum Zentrum der Macht sozusagen. Alle durften sich ihm, dem Menschensohn, nähern, ihn ansprechen. Er hatte keine Starallüren, er wollte nicht gut genannt werden. Er war Meister deshalb, weil er diente und darauf verzichtete, zu herrschen. Das sagt sich schön. Aber in unserem alltäglichen Miteinander ist es manchmal gar nicht so leicht, auf die kleinen Herrschaftsbereiche zu verzichten, die ich mir erobert habe. Das ist manchmal eine enorme Herausforderung und auch manchmal ein schmerzhafter Weg der Selbsteinsicht. Aus Freiheit handeln, nicht aus Zwang. Mich an etwas hingeben, statt haben zu wollen, dienendes Vorbild sein, statt zu herrschen. Das sind Konkretionen, die ich dem ersten Petrusbrief entnehme, wie wir als Christinnen und Christen für andere Verantwortung übernehmen können, in größeren oder kleineren Bereichen. Über allem steht, die, die uns anvertraut sind, gehören uns nicht. Wir haben kein Anrecht, keine Verfügungsgewalt über sie. Es ist Gottes Herde. Der Hirte ist nicht der Eigentümer der Herde, er ist eine Art Dienstleister auf Zeit. Und was es heißt, Hirte zu sein, sehen wir an dem, der spricht, ich bin der gute Hirte, ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Von Antoine de Saint-Exupéry, dem Autor des Kleinen Prinzen, bin ich in diesem Zusammenhang auf ein kurzes Gebet gestoßen, das ich am Schluss mit Ihnen teilen möchte. Herr, leihe mir ein Stück deines Hirtenmantels, damit ich meine Brüder und Schwester mit der Last ihrer Sehnsucht darunter berge. Herr, leihe mir ein Stück deines Hirtenmantels, damit ich meine Brüder und Schwestern mit der Last ihrer Sehnsucht darunter berge. Mich berührt diese Bescheidenheit, die daraus spricht. Nicht so sein wollen wie Christus, wer kann das schon? Nicht mal den ganzen Hirtenmantel von ihm erbitten, nein, nur ein Stück von dem Mantel und das auch nur leihweise. Das wäre schon genug. Und dieses Mantelzipfelchen nicht für mich, sondern für die Brüder und Schwestern. Nicht um ihnen die Lasten abzunehmen, sondern um die Last ihrer Sehnsucht darin einzuhüllen. Wunderbar. So würde ich gerne Leitung und Verantwortung übernehmen, dass ich zuerst auf die Sehnsucht der anderen blicke. Die Sehnsucht nach Leben, die Sehnsucht nach Fülle, die Sehnsucht danach, heil zu werden. Und wahrzunehmen, was die Sehnsucht den anderen um mich abverlangt. Und dann den Mantelzipfel anbieten, um Christus als guten Hirten erfahrbar werden zu lassen. Diese Art Leitung berührt mich. Ja, Leitungsfragen sind heikel. Sie berühren oft wunde Punkte. Im Geistlichen fragen sie nicht nur danach, wie ich leite, sondern auch, wie ich mich leiten lasse. wie ich mich berühren lasse von Gottes Barmherzigkeit, der mir einen Zipfel seines Hirtenmantels anbietet, um die Last meiner Sehnsucht darin zu bergen. Amen.